Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session. 30 Minuten geballtes Börsenwissen. Und damit habe ich auch gleich die erste Frage beantwortet von Norbert, nämlich Kölle Alav, der Zug rollt schon. Wie lange geht's denn? 30 Minuten. Aber wenn du raus magst zum Zug, Norbert, dies wird aufgezeichnet, weil das ist dann garantiert auch noch eine Frage gleich. Und ihr könnt euch das im Nachhinein anschauen. Ich schicke eine Mail mit einem Link zur Aufzeichnung herum. Heute freue ich mich sehr, dass Susan Lebermann bei uns ist mit dem Thema, das meiner Ansicht nach extrem gut in die momentane Börsenphase passt. Wenn ganze Branchen reihenweise nacheinander abgestraft werden, ja, macht Stockpicking, also die Auswahl einzelner Aktien, viel, viel interessanter und ist eigentlich die Königsdisziplin an der Börse, damit erfolgreich zu sein über einen längeren Zeitraum. Und Susan gibt uns jetzt gleich ihren Lebermann-Score an die Hand, mit dem, das sagt sie, ich glaube es auch, aber wir werden ja am Schluss überzeugt sein nach diesen 30 Minuten, wie der funktioniert, mit dem das einem leichter fällt, diese einzelnen Titel auszuwählen. Susan ist ehemalige Fondsmanagerin, Finanzbuchautorin und eben die Erfinderin des Lebermann-Scores, der Lebermann-Strategie. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönes Format auch. Hello, oder was muss man jetzt richtigerweise sagen?
Also hier in Frankfurt sagt man Hello, da ist tatsächlich morgen ja so der Fastnachttag. Ich werde auch Fotos machen. Es gibt immer noch so, ich würde sagen mal, zwei Hände voll, also ein gutes Dutzend Händler, die sich verkleiden. Und
Ach, schön.
ja, bei uns, ich würde sagen, Hello ist hier so das aus Mainz rüber schwappende Wort der Stunde. Aber bleiben wir mal ernst. Wenn du deine Strategie, den Lebermann-Score, mit einem Satz erklären solltest, geht das?
Ja, du stellst immer so gute Fragen und das ist die Frage, die habe ich schon die ganze Nacht gefürchtet. Ich kann das, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber wenn ich es können müsste, also ich erkläre die Lebermann-Strategie auf den Events immer ein bisschen wie ein Aktien-TÜV und ohne TÜV sollte man kein Auto fahren. Das wäre der eine Satz.
Okay, und warum brauchen private Anlegerinnen und Anleger so einen TÜV? Wofür ist der gut?
Ja, genau. Also naja, den TÜV haben wir halt, weil wir sicherstellen wollen, dass das Auto nicht wegen einem technischen Defekt einen Unfall produziert oder auf der Straße liegen bleibt und uns dann schädigt im schlimmsten Fall. Die Lebermann-Strategie bewahrt auch noch vor dem menschlichen Fehler. Das macht der TÜV ja nicht, ne? Ich kann auch ein TÜV-geprüftes Auto zu Schrott fahren, das schaffe ich auch alleine. Die Lebermann-Strategie versucht uns auch davor zu warnen. Ja, soll ich jetzt ein bisschen länger ausholen, was da alles, ich meine, da ist alles drin, was
Okay.
man braucht eigentlich.
Ich glaube, wir fragen erst mal mit einer Frage ans Publikum an. So, das
Gerne.
ist, habe ich, ja. Und zwar, so, ich muss mal gucken. Frage an alle, die hier dabei sind. Was ist denn für euch am schwierigsten? Ist das überhaupt der erste Schritt, eine Idee zu bekommen, in welche Aktie man investieren könnte? Ist es dann, diese Idee zu bewerten? Ist das die Problematik? Oder, und jetzt das Dritte, ist natürlich das Dranbleiben. Und hier ist mehrfach ankreuzen möglich. Also wenn für euch alles dieses drei Punkte schwierig sind, dann bitte mal ankreuzen. Für mich selbst ist es tatsächlich, ich meine, wenn man ein bisschen Finanzpodcasts hört, dann kriegt man viele Ideen. Aber für mich ist tatsächlich die Bewertung ein Problem. Weil wenn ich mal eine Meinung gefunden habe, ich bin mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch ein bisschen Zeit. Ja, dann werten wir es mal aus. Ergebnis anzeigen, wunderbar. Dann ist es jetzt für alle zu sehen, denke ich. Okay, am schwierigsten ist die Bewertung tatsächlich. Hätte ich jetzt auch vermutet. Überrascht dich das Ergebnis?
Ja, ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie FOMO oder sowas sei doch eine schwierigere Sache. Also ich persönlich unterliege dem auch immer wieder, ne? Das ist ja so ein ganz starker Druck, den man da empfindet. Ja, also Bewertung, aber das ist eine tolle Antwort. Also Respekt. Das zeigt ja auch, dass die Teilnehmer hier sehr realistisch mit dem größten Problem sind. Also was du vorhin gesagt hast, Stockpicking mit Investmentstrategien ist die Königsdisziplin. Also die Bewertung einer Aktie ist ja das größte Mysterium überhaupt. Ne? Und ich denke, da kommen eben solche Stockpicking-Strategien wie die Lebermann-Strategie wirklich zum Tragen, weil sie diesen Versuch zum Teil gar nicht erst unternehmen. Also sie versuchen gar nicht zu unternehmen, zu sagen, was ist der faire Wert einer Aktie, sondern die Lebermann-Strategie kommt von einer anderen Denkweise, die sagt eben, gewisse Leistungen aus der Vergangenheit führen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktie performt.
Und zu welchen Kriterien bist du da gekommen?
Ja, also ich habe über die Zeit, wo ich bei der DWS diese Strategie in den Grundzügen entwickelt habe, dann habe ich die fürs Buch ja angepasst, damit die wirklich für Privatanleger ohne diese Profidaten, die wir damals hatten, tauglich ist. Habe ich im Wesentlichen so, sagen wir mal, so drei Bereiche eingebaut. Also der eine Bereich, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das sagen ja alle, du willst natürlich idealerweise ein gutes Unternehmen kaufen. Gutes Unternehmen heißt, ein gewisser Schutz durch hohe Margen, durch eine gute Eigenkapitalrendite, durch einen hohen Eigenkapitalanteil. Das ist einfach mehr so ein, ja, das ist wie so ein Fallschirm. Also es muss nichts Schlimmes mit dem Unternehmen passieren, aber wenn die Zeiten mal schlechter werden, habe ich bei solchen Unternehmen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie stehen bleiben, dass sie dann auch Gewinne machen. Das Zweite ist, also Bewertung spielt natürlich auch immer eine Rolle, das ist ja bei Aktien keine Frage. Das Zweite ist aber der Bereich, wirklich Sentiment und Technik. Es ist nun mal, die Börse ist eben keine Wissenschaft. Also allein mit Ökonomie kommt man da nicht ran. Die Börse ist auch Kunst, die Börse ist viel Psychologie. Und wenn man es ja mal mit dem TÜV vergleicht, also ein Auto, was nicht fahrtüchtig ist, kriegt man einfach nicht vom Hof. Und so ist das bei Aktien auch. Eine Aktie, die nicht läuft, sollte man einfach nicht anfassen. Das kostet so viel Geld, darauf zu warten. Und der dritte Bereich, der ist sicherlich etwas innovativer. Da habe ich eben so Komponenten eingebaut, die einerseits eine Überraschung sicherstellen sollen. Also die beste Performance kommt ja immer von Dingen, die nicht erwartet werden. Und das sieht man zum Beispiel an Gewinnrevisionen. Also sind die Analysten gezwungen, ihre Gewinnschätzungen hochzunehmen. Und auch an der Reaktion auf Quartalszahlen sieht man sowas. Und andererseits ist es aber gleichzeitig wichtig, sich selber zu begrenzen, dass der Motor nicht überhitzt ist, ne? Das ist gerade für Privatanleger wichtig. Also da sind so ein paar dämpfende Faktoren wie die Analystenmeinung oder so. Ich nenne das 3-Monats-Reversal, da sind noch so ein paar dämpfende Faktoren drin. Also es ist ein Mix, der sich in den letzten 20 Jahren, seit es ihn gibt, doch als relativ ungewöhnlich herausgestellt hat und ja, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Möchte ich noch mal einen Moment reingehen? Du hast was gesagt, dass die Leute suchen ja gute Unternehmen. Gute Unternehmen heißt jetzt nicht unbedingt, dass es auch eine gute Aktie ist. Was unterscheidet jetzt diese beiden voneinander?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also beim guten Unternehmen würde man, wie gesagt, zum Beispiel auf so Bilanzkennziffern und schauen und was auch so an Gewinnwachstum in der Vergangenheit rumgekommen ist. Aber du hast völlig recht, an der Börse entsteht die Performance dadurch, dass das Unternehmen natürlich Gewinne macht, aber sie entsteht auch durch die Veränderung der Bewertung. Und die Veränderung der Bewertung kommt eben aus den Erwartungen so. Und wenn ein gutes Unternehmen halt unter viel zu hohen Erwartungen leidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine gute Rendite einfach sehr niedrig so. Und dann muss man eben, also ich glaube, der Unterschied zwischen einem guten Unternehmen und einer guten Aktie ist, wie gesagt, bei der Levemann-Strategie ist es einfach der Mix. Also ich kann ein gutes Unternehmen haben, was aber völlig absurd bewertet ist und die Aktie läuft nicht, dann ist es eine schlechte Aktie. Ich kann aber auch ein schlechteres Unternehmen haben, was aber extrem billig bewertet ist, was im Moment super läuft, was die Erwartungen übertrifft, was irgendwie auf einer Verbesserung ist, dann ist das in der Summe trotzdem plötzlich eine gute Aktie, ne?
Jetzt Bewertung ist klar, die sind ja für diverse Faktoren sicherlich, die das Unternehmen bewerten nach fundamentalen Kennzahlen und das im Vergleich zum Aktienpreis setzen. Aber diese Dynamik, wie misst du die? Ist das ein reines Momentum oder spielt da noch was anderes rein?
Ja, also die Dynamik, also sprich dieses Thema, ne, ist das Auto fahrtüchtig, kriege ich das vom Hof? Messe ich zum einen, also ich habe einfach gesagt, um das ganz simpel zu machen, ist der Kurs über ein Jahr, der
Jetzt bist
Kurs
du
über
leise.
ein Jahr im Plus, ist der Kurs über 6 Monate im Plus? Oder wenn er über ein Jahr nicht im Plus ist, aber über 6 Monate, dann sieht man ja schon eine Verbesserung, dann gibt es auch noch einen Pluspunkt. Und dann, was ich gesagt habe, eine Gewinnrevision ist auch immer ein Zeichen, passiert etwas, was im Unternehmen stärker ist, als erwartet wird. Das sind, glaube ich, die Faktoren, die diese Fahrtüchtigkeit so ein bisschen bewerten, ja.
Ja, ein paar Fragen, die möchte ich gern direkt reinnehmen, damit die Grundlage geklärt ist. Andi möchte wissen, ob diese Strategie auf amerikanische Aktien funktioniert. Also ist es global oder ist es auf eine bestimmte Region fokussiert?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die funktioniert grundsätzlich für alle Aktien, weil ich habe das auf historischen Erfahrungswerten basiert und auch auf das, was ich so ein bisschen Naturgesetze nenne. Also ich meine, es ist ein Naturgesetz oder es sollte, sagen wir mal, ein Naturgesetz sein, wenn ich jetzt theoretisch dieselbe, also jetzt im Leben, ne, dasselbe Produkt zu einem günstigeren Preis kaufen kann, dass ich dann eher das mit dem günstigeren Preis kaufe, wenn sonst alles identisch ist. Also mal so ein simples Beispiel. Nichtsdestotrotz, aus meiner Beobachtung würde ich sagen, funktioniert sie bei europäischen Aktien noch besser als bei amerikanischen, weil ich habe so die Beobachtung, im amerikanischen Markt gibt es mehr so Effekte wie, ich sage mal zum Beispiel Tesla. Ich meine, die Bewertung von Tesla, das ist wie ein Taylor Swift-Ticket, ne? Da zahlen die Fans einfach jeden Preis. So. Und das kann die Levermann-Strategie schlecht abgreifen, weil, also ich denke, wir werden da irgendwann auch eine Rückkehr zu den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sehen, aber im Moment ist das nicht mit Logik zu greifen. Ne? Also
Ich meine, das.
ja, sie funktioniert weltweit für jede Aktie, aber ich würde sagen, in der Praxis scheint es mit europäischen etwas besser zu gehen.
Du sprachst gerade den Tesla-Effekt, also den Taylor Swift-Effekt, finde ich viel schicker das Wort an. Da sind wir ja bei den Emotionen. Und das Gegenteil von den Emotionen ist die Disziplin. Was hilft dir dein Score, wenn die Märkte hektisch werden und wir als Anlegerinnen und Anleger dann auch dazu tendieren, etwas emotionaler zu reagieren?
Ja, also vielen Dank, Edda. Danke für die Frage. Ich glaube, jetzt hast du mir nochmal geholfen, diese Ursprungsfrage, die Levermann-Strategie in einem Satz zu beantworten. Ich glaube, Disziplin ist wirklich das ist das Wort, das ich hätte sagen müssen. Lustigerweise, weißt du, mein Vater, der hat mich immer damit, der ist leider vor einem Jahr verstorben, aber der hat immer mich getriezt als Kind. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Ich habe es gehasst, ne? Und die Ironie ist ja dann immer, ne, die Levermann-Strategie ist genau das. Es geht um Disziplin. Und damit habe ich dann meine größten Erfolge eingefahren. Und vielleicht ein Beispiel, also als die noch relativ jung war, 2005, da kam der Markt gerade aus diesem fiesen Bärenmarkt, 2003, 2004. Und dann gab es mal so einen Rücksetzer so aus dem Nichts. Und der ging so schnell, ich weiß noch, wir standen an der Kaffeemaschine als Fondsmanager und haben irgendwie so aus Verzweiflung gesagt, so was kostet mich eigentlich dieser Kaffee in der Fondsperformance, weil ich jetzt nicht oben bin, ne? Und da hat mir die Levermann-Strategie oder diese Anfänge, die ich damals gebaut hatte, mega geholfen, weil die Levermann-Strategie hat gesagt, du, es hat sich gar nichts verändert. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann gibt es auch keinen Grund, in meinen Fonds was zu machen. Und dann ist der Markt gedreht und dann ging es einfach ganz normal weiter. Also ich glaube, was du gesagt hast, so ein Regelwerk, so ein Anforderungsprofil, es ist ja so ein bisschen wie so eine Sicherheitsleine auch, ist unschlagbar in solchen Phasen, um die Nerven zu behalten.
Dann würde ich gerne jetzt nochmal unsere Teilnehmer fragen und Teilnehmerinnen, um sie vielleicht wieder wach zu machen. Welche Gefühle oder welche Emotionen sind denn für euch an der Börse am schwersten? Und zwar, jetzt Moment, ich schicke jetzt mal hier die Möglichkeiten los. Und zwar ist es die FOMO, also die Angst, was zu verpassen. Ist es Panik, wenn es tatsächlich hektisch wird? Oder ist es das Problem, zu früh zu verkaufen, weil man denkt, boah, jetzt habe ich ja schon 30% Gewinn gemacht, dann kann ich das doch mal ruhig mitnehmen. Bin mal gespannt.
Also bei mir persönlich ist es total FOMO.
Ja, da habe ich Glück, die habe ich nicht. Irgendwie, da fällt mir immer dieser alte Börsenspruch ein, die nächste Straßenbahn kommt bestimmt. Weil oder Frau Hettich ist die reichste Frau an der Börse. Aber tatsächlich, ich tendiere dazu, zu früh zu verkaufen, also diese Geduld nicht zu bewahren.
Oh ja, das ist auch ein Klassiker, ja. Aber ich sage mal zum Beispiel, ich meine, die Levermann-Strategie macht jetzt keine Rohstoffe, ne? Aber diese Silbergeschichte vor ein paar Wochen, das war schon schwer auszuhalten, ne?
Ja. Wobei, da habe ich ja auch lang und breit hier erklärt, am Anfang des Monats, da haben Trailing Stops wirklich geholfen. Also dann bist du ja zumindest in der Lage, einen Teil der Gewinne zu
Sehr
sichern.
schön.
Ja,
Super.
gerade wenn die groß sind, reichen ja irgendwie, hast du halt dann 100% und nicht 120. Okay, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen es mit dir, dass die zu früh zu verkaufen ist die größte Hürde sozusagen im Investiertsein-Prozess. Gehen wir mal zurück zu der Disziplin. Was würdest du denn jetzt Einsteigerinnen, wenn die jetzt hier dabei sind, empfehlen? Wie kann man mit deiner Strategie am einfachsten loslegen, um nicht aus dem Bauch heraus zu handeln?
Ja, also vielleicht nochmal was zu diesem Thema zu früh verkaufen. Also als junge Fondsmanagerin war das auch einer meiner Fehler, den ich gemacht habe, weil ich habe ja auch in Nebenwerte investiert und Nebenwerte haben, das haben wir damals auch analysieren lassen, die haben länger anhaltende Trends. Also da war es besonders gefährlich, zu früh zu verkaufen. Und ich habe die Strategie auch genau deswegen gebaut, um mir das abzutrainieren, ne? Also gerade wenn man eben solchen Emotionen unterliegt, sind solche Strategien extrem hilfreich. Naja, und ich habe sie ja auch für Einsteiger gebaut, in der Hoffnung, eben vor allen Dingen größere Klopfer sozusagen zu vermeiden. Also ich habe es auch in dem Interview mit dem Bernecker TV gesagt, eigentlich empfehle ich Einsteigern erstmal wirklich nur mit einem Papierportfolio zu starten und sich erstmal ein Jahr das in Ruhe anzuschauen, weil man kann so schnell Geld verlieren an der Börse. Auch was du gesagt hast mit so kleinen Fehlern, weil man nicht weiß, wie ein Trailing Stop funktioniert oder eine Limit Order oder sowas. Also sich das erstmal wirklich in Ruhe von der Seite anzuschauen und ja, und auch mal zu gucken, welche Strategie passt zu mir. Also es gibt ja auch andere Strategien als die Lehmann-Strategie. Wir hatten vorhin kurz den Christian Röhl erwähnt mit seiner Dividendenstrategie. Das ist auch was Schönes für Einsteiger mit ruhigeren Aktien. Erstmal zu gucken, was passt zu mir und vor allen Dingen, was du gesagt hast, zu welcher Strategie kann ich mich denn, wenn es dann mal kracht, bekennen. Also welche kann ich dann auch durchhalten, ne? Weil der Nachteil so ein bisschen von Strategien, das sind ja Punktesysteme. So, die Lehmann-Strategie sagt, ab 4 Punkten ist die Aktie im Kaufterritorium. Wenn du sie schon hast, kannst du sie, sag mal, bis 2 Punkte musst du nichts machen. Aber wenn sie ins negative Territorium fällt, solltest du dir eine andere Aktie suchen. So, jetzt nehmen wir mal an, der Markt macht jetzt mal 10% runter bei deiner Aktie oder bei 20%. Dann steht da einfach nur 4 Punkte. Das ist so abstrakt, ne? Gibt mir das Vertrauen, dass ich dann in der Aktie bleibe oder nicht? Das ist was Individuelles und da würde ich dann den Neuansteigern wirklich empfehlen, sich auch zu beobachten und zu sagen, nee, das gibt mir das Vertrauen und dann ist das eine gute Strategie, ne? Und man kann sich mit solchen Strategien das natürlich eben einfach machen, dann dafür sind sie ja auch da, ne?
Ja, ich greife jetzt den Punkt nochmal auf mit dem Paper-Trading, weil da passt auch eine Frage zu von Andi, die deine Strategie nicht kennt und auch anscheinend keine Einzelaktien macht. Vielleicht versuchen wir das mal einzuordnen, dass in langfristigen Vermögensaufbau, wenn man nicht super erfahren ist, ist immer ein Kerninvestment und das besteht dann am allerbesten aus breit gestreuten ETFs, weil
Völlig
Disziplin,
richtig, ja.
Diversifikation ist die oberste Anlagetugend sozusagen. Aber wenn man dann eben, normalerweise würde ich auch sagen, bei ETFs ist in so Portfolio, Musterportfolios machen keinen Sinn, aber da sollte man eher ins Doing kommen. Aber wenn es darum geht, dass man üben will, wie man Einzelaktien investiert, welche man nehmen soll, für welche man sich entscheidet, wie man dann auch die Disziplin behält, da finde ich das ein guter Tipp von dir, zu sagen, man macht es erstmal auf dem Papier. Ja.
Ja, ich meine, ich kenne das ja von mir selber. Ne? Man ist dann, gerade wenn man dann mal merkt, ein paar Sachen funktionieren, dann ist man so verführt, da reinzugehen. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist ein Haifischbecken. Man kämpft gegen Computeralgorithmen, man kämpft gegen Profis, man kämpft ja auch gegen sich selber, wie wenn man Privatanleger ist. Wir haben alle einen anderen Job oder heute, dann schneit es, dann muss ich Schnee fegen, da kann ich nicht traden. Also das sind ja so praktische Sachen. Und damit die einen nicht so viel Geld kosten, ist es wirklich gut, dass erstmal eine Weile so zu trainieren, dass es mich nicht so viel kostet. Ne?
Ja. Apropos Kosten, was für Grenzen siehst du denn für deine Strategie? Also in welchen Marktsituationen funktioniert sie vielleicht nicht oder ist sie anfällig? Sagen wir es mal so rum.
Ja, sehr gute Frage. Also, was schwierig war für die Lehmann-Strategie, war zum Beispiel Corona. Ne? Da gab es, glaube ich, eine Menge Fehlsignale oder Verkaufssignale zum falschen Zeitpunkt. Also so schnelle Veränderungen aus einer Einzelsituation heraus, das war etwas schwer. Das Zweite ist, bestimmte Aktien kann man nie mit der Lehmann-Strategie kaufen. Also ich sage mal zum Beispiel eine Siemens Energy, ne, die hat ja einen tollen Turnaround hingelegt. Da weiß ich aus meiner Fondsmanagement-Erfahrung, als die damals bei, was war das noch, unter 10 Euro oder was, nicht? Da weiß ich aus meiner Fondsmanagement-Erfahrung, das hat jetzt eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es hier eine langfristige Outperformance gibt. Aber die Lehmann-Strategie guckt halt ja unter anderem eben auf die Qualität des Geschäftsmodells und es ist ja nach wie vor ein Geschäftsmodell mit sehr hohen Risiken, weil es große Einzelprojekte sind. Wenn da ein Einzelprojekt schief geht und das bei dieser dünnen Marge, die Siemens Energy immer noch hat, dann sieht das alles wieder anders aus. Und sowas kann man dann damit nicht kaufen. Oder auch mal Biotech-Aktien, wo der, ne, dann haben die mal gar keinen Gewinn, weil sie in der Forschungsphase sind, dann haben sie wieder richtig viel Gewinn. Also es gibt so ein paar Fälle, die passen nicht. Und ich denke, das Wichtigste für so eine Strategie ist, holt euch die Ideen daraus. Also was eben toll ist, man entdeckt ja Aktienideen, von denen man noch nie gehört hat und aus gutem Grund, ne, sind die dann so gut, weil eben niemand von denen gehört hat. Dafür ist das wirklich toll. Aber das Wichtigste ist, also wenn man überhaupt Einzelaktien macht und sagt, ich habe 20 Aktien in meinem Privatanlegerdepot, zu gucken, dass ich im Schnitt bei der Levermann-Strategie, sagen wir mal, bei 2 Punkte rauskomme, im Schnitt über mein Portfolio. Ne? Dann ist das ein guter Airbag, eine gute Sicherheitsleine für meine Performance. Ne?
Da passt eine Frage auch zu von Frank. Also er will wissen, wo er die Lebermann-Strategie findet. Du hast ein Buch darüber geschrieben.
Genau, ich habe,
Ja.
das Buch ist leider schon ein bisschen alt. Ich habe das Buch 2010 geschrieben. Also das heißt Der entspannte Weg zum Reichtum. Das gibt es aber immer noch bei Amazon in der 13. Auflage jetzt. Es gibt auch ein Praxisbuch dazu von der Petra Wolf aus Berlin, die erklärt, wie man sich dann selber den Score berechnen kann. Und mittlerweile gibt es aber auch Plattformen, wo ich mir den Score berechnen kann. Man muss das gar nicht mehr selber machen. Also ich, aktuell hat der Aktienguide in der Schweiz, die haben eine Lizenz vom Lebermann-Score und die berechnen sie für 7.000 Aktien. Den nutze ich dann selber für meine Events. Dann habe ich das sofort und dann zum Beispiel hier der Kollege sagte hier Salesforce, ServiceNow, Microsoft, dann kann ich halt diese Aktien mir da anschauen. Also Microsoft ist übrigens im Moment keine Kaufempfehlung.
Und der Aktienguide in der Schweiz ist ein Ableger von dem hiesigen Aktienguide, weil da gab es eben auch eine Frage zu.
Ich glaube, die sitzen einfach
Ah
in
ja,
der
okay.
Schweiz. Also das ist der Aktienguide, ja.
Der
Aber wie
Aktienguide.
gesagt, man kann sich die Daten auch von OnVista oder vom Aktienfinder selber machen und den Score selber berechnen. Das ist ein bisschen mühseliger, aber ja, jeder macht es gerne anders. Ne?
Ja, da gab es auch eine Frage zu, damit haben wir die auch schon beantwortet, nämlich wo man die Daten dazu bekommt. Also überall, wo es ausführlichere Finanzkennzahlen gibt. Ich denke zum größten Teil auch bei uns auf der Website, bei Deutsche Börse.
Ja, mit
Aber
Sicherheit, ja.
akkumuliert dann oder bereits schon ausgewertet beim Aktienguide.
Genau, da gibt es die fertigen Scores, ja.
Sehr gut. Ich gucke mal gerade hier, scan mal durch, bevor wir weitergehen, ob da jetzt noch was zu ist. Ne? Ach so, ja, ich hatte noch eine Frage und zwar die Unternehmensstrukturen, für die nicht so geeignet ist. Wir waren ja gerade bei den Grenzen. Die erklärst du sicherlich auch in deinem Buch.
Ja, ich denke schon. Also ich meine, ansonsten, ich gebe ja öfter mal so, mache ja öfter mal so Podcasts oder ich bin auch bei LinkedIn. Also da gibt es dann auch manchmal so Informationen dazu. Also ich ehrlich gesagt, da müsste ich mal nachgucken, ob das in meinem Buch irgendwie auch steht. Aber ich denke schon, ja.
Ja, und
Ja.
ansonsten auch eine Empfehlung von mir. Du bist ja auf relativ vielen Börsentagen, so auch am
Stimmt,
Samstag in
ja.
Frankfurt. Einfach vorbeikommen, in die Blogger-Lounge schauen und dich ansprechen. Ja, wäre jetzt so meine Empfehlung.
Ja, sehr gerne, ja. Ja, also in den Börsentagen erwähne ich ja, ich meine, wir haben jetzt viel über meine Strategie gesprochen, aber lustigerweise, also diese Grundidee, mit klarer Disziplin vorzugehen, die zeigt sich ja auch in anderen Strategien sehr erfolgreich, ne? Und wir haben, ich habe ja bei der Klimaschutz-NGO auch gearbeitet und da haben wir dann mit der Deutschen Börse, mit euch, Edda, haben wir so einen Index aufgelegt für Unternehmen, die gut sind im Klimaschutz. Jetzt kann man an den Klimawandel glauben oder nicht, da will ich niemandem hier meine Meinung vorgeben. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber lustigerweise, das ist ja auch eine ganz disziplinierte Strategie und die hat sogar den MSCI World outperformed in den letzten 10 Jahren. Ne? Ja.
Okay, spannend, ja. Das
Ja.
war mir auch nicht bekannt.
Ja, Stocks Global Climate Change Leaders heißt das Ding, ja.
Okay. Schaue ich mir mal an.
Ja, mach mal, ja.
Ganz praktisch. Wie würdest du jetzt, wenn man wirklich das nicht hauptberuflich macht, sondern so nebenher, wie würdest du das in deinen Alltag packen? Wochenweise nachschauen und überprüfen, was man selber noch hat, ob die Punkte noch da sind, wie viel Zeit muss man aufwenden? So ganz praktische Fragen jetzt.
Ja, sehr gut. Super Frage. Also ich habe in meinem Buch geschrieben, dass es eigentlich reicht, sich das alle 2 Wochen anzuschauen. Mittlerweile ist die Zeit ja schon weiter. Also die Plattform wie eben zum Beispiel der Aktienguide, wenn man da sein Musterportfolio hat, dann schicken die einem, glaube ich, auch eine E-Mail, wenn sich da was geändert hat. Ne? Und also
Ja.
wie gesagt, ich denke, einmal die Woche oder alle 2 Wochen reicht. Das Wichtigste ist, guckt, wie ist im Schnitt der Score über mein Portfolio. Und dann würde ich einfach immer mal gucken, dass man einfach die unteren austauscht gegen bessere. Ne? Also sich gar nicht viel Stress im Kopf machen, aber wenn eben eine Aktie auf wirklich minus einen Punkt gefallen ist oder sowas, dann guckt in die Plattform, sucht euch einfach eine bessere aus. Und im Moment gibt es, also beim Aktienguide sind 7.000 Aktien, davon sind, ich habe gestern geguckt, ungefähr 300 in der Kaufempfehlung, also da gibt es genügend Auswahl. Ne? Da, genau. Ja, genau. Also es ist relativ aufwandsarm. Die Frage ist eben, ne, wenn man sich wenig mit den Aktien beschäftigt, fühlt man sich naturgemäß etwas unsicherer. Also den Effekt gibt es natürlich auch, ne?
Vielleicht bevor wir zu den vielen Fragen kommen, die es hier schon gibt, eine Frage von mir. Was ist denn der häufigste Fehler, den du siehst bei der Anwendung deiner Strategie?
Der häufig Diese Fehler, naja, ich glaube, es ist bei jeder Strategie immer schwer zu verkaufen, weil wir tendieren natürlich dazu, Aktien auch gerne zu haben, nicht? Gerade wenn sie dann gelaufen ist. Und Also man, da, das tut dann einfach weh, wenn man jetzt eine Aktie, wenn die gut gelaufen ist und dann passiert irgendwas und dann meistens die ersten minus 10 oder minus 20% wie beim Silber, die verpasst man ja. Ne? Aber dann wirklich konsequent zu sagen, nein, wenn jetzt nicht mal der Levermann-Score dafür spricht, die zu halten, dann muss ich da raus. Das kann schon schwer fallen. Aber also ich musste da auch durch als junge Fondsmanagerin. Und deswegen ist auch dieses Kriterium drin mit der Reaktion auf die Quartalszahlen, weil Fluch oder Segen. Ich hatte einen Fonds, der war sehr groß und hat in europäische Nebenwerte investiert, also mit wenig Liquidität. Ne? Also und am Tag der Quartalszahlen war auch bei den Nebenwerten immer sehr viel Volumen. Und da habe ich gelernt, ich muss an diesem Tag entscheiden, weil nur da komme ich mit dem großen Fonds raus oder rein. Und das hat mir geholfen, so eine Radikalität auch zu entwickeln. Die ist nicht leicht, aber also das ist wichtig, ne, für gute Performance.
Ja, dass man dann auch wirklich, das ist ja radikal und diszipliniert. Das sind so diese beiden
Richtig,
Sachen, die dann
ja.
zusammenschören. Man überlegt sich das vorher, was man tun will, und dann zieht man es auch wirklich durch, obwohl es wehtut. Ja, klar, Verluste realisieren macht keiner gerne, oder? Ja.
Aber da hast du sogar was ganz Wichtiges gesagt, sich das vorher zu überlegen, ist, glaube ich, extrem hilfreich, ne? Also vorher schon zu sagen, das ist dann einfacher, weil dann bin ich nicht so überrascht in dem Moment. Das ist ein guter Punkt, ja.
Und ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal Trailing Stops empfehlen. Vielleicht, wer das nicht weiß, was das ist. Ich weiß, in Dresden auf dem Börsentag, da waren da so 350, 400 Leute. Und ich habe gefragt, wer kennt Trailing Stops? Und eine einzige Hand ist nach oben gegangen. Also selbst wenn man
Eine
jetzt
Hand.
denkt, eine Hand und.
Das war dein Praktikant, ne?
Nee, das war nicht mein Praktikant, das war ein älterer Mann. Aber selbst wenn man jetzt bedenkt, dass sich da viele Leute gar nicht melden, ist das immer noch viel, viel, viel zu wenig. Ja? Also. Sessionform, ich schicke es nochmal mit, die Session vom Anfang Februar haben wir, Jana und ich, intensiv über Trading Stops gesprochen. Herr Cornelius möchte wissen, gibt es noch einen Fonds, der nach der Lebermann-Strategie anlegt?
Ja, also ich manage im Moment keine Fonds, aber ich denke immer wieder so ein bisschen drüber nach. Aber ich sehe die Levermann-Strategie eher so ein bisschen als Benchmark. Also ich denke, sie eignet sich eher mal für einen Index oder so. Es gibt Wikifolios, die nach der Levermann-Strategie gemanagt werden. Und das älteste davon, das ist auch das größte von dem Stefan Pflug. Das heißt, Qualität angelehnt an Susan Levermann. Der hat auch richtig gut performt. Also der hat im Schnitt 12% gemacht, also seit Auflage oder die letzten 10 Jahre. Und das, wo der DAX irgendwie nur 7% im Schnitt gemacht hat oder so. Also das, genau. Also ich selber mache es im Moment nicht, aber es gibt Wikifolios. Man muss dann bei Wikifolio filtern, welche sind investierbar. Und dann nach dem Namen Levermann, dann findet man die, ne?
Ja, spannend. Hier, Werner möchte noch was wissen, da geht es ums Verkaufen. Wann kannst du vielleicht noch mal ein paar Tipps geben, wie man zu dieser Meinung kommt? Wir haben ja eben über die Disziplin gesprochen und die Radikalität, aber wie finde ich meine Meinung, wo ich
Ja.
meinen Verkaufspunkt setze?
Naja, also das ist eine sehr gute Frage. Also im Buch habe ich geschrieben, wie gesagt, wenn die Aktie dann auf 2 Punkte gefallen ist, das ist schon mal das erste Warnsignal. Ich würde sagen, wenn sie dann weiterfällt auf 0, dann muss man auf jeden Fall raus. Der Werner schreibt hier auch Deadline-Fragezeichen. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Also sich zu sagen, es fällt mir schwer zu verkaufen, aber ich mache es jetzt heute nicht, aber ich setze mir mal so eine gedankliche Deadline. In 2 Wochen muss ich das entschieden haben. Das ist super. Also ein simpler Trick, den wir lustigerweise auch als Profis angewandt haben, wenn man sich unsicher ist, einfach mal die Hälfte verkaufen. Ne? Das klingt so simpel, aber das wirkt ehrlich gesagt Wunder und vor allen Dingen, man freut sich dann doch. Also eine Seite ist ja immer richtig, nicht? Die ich gehalten habe oder die ich verkauft habe. Also ich freue mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich empfehle nochmal, guckt euch wirklich, wie gesagt, den Gesamtscore über euer Depot an. Das macht es einfach leichter. Und dann guckt euch eben an, ne, wenn ihr jetzt eine Aktie habt mit -2 und ihr könnt euch nicht trennen, immer wieder den Blick auf die Alternativen werfen. Und dann merkt man wieder, es gibt so viele gute Alternativen und dann ist es leichter. Dann ist es kein Verkauf, dann ist es ein Switch. Nicht? Also eine Tausch sozusagen. Und das fällt auch psychologisch, glaube ich, leichter. Ne?
Na, diesen Tipp gibt man ja auch fürs Kaufen. Klar, logisch, habe ich auch noch nicht drüber
Ja.
nachgedacht, dass der natürlich auch fürs
Ja.
Verkaufen gilt. Und das ist reine psychologische Hilfe. Wird oft mit einem Sparplan verwechselt beim Kauf, aber nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich darum, die Hürde zu senken und. Und man freut sich auf jeden Fall auch beim Kauf. Entweder läuft der Markt für mich oder der Markt läuft
Genau,
nicht gegen
völlig
mich.
richtig.
Ja.
Das geht genauso beim Kauf. Ja, und ich meine, du hast gesagt, das ist nur eine psychologische Hilfe, aber Börse ist ja so ein Psychostress. Also da müssen wir unserem Gehirn helfen, sonst haben wir alle schlechte Laune, ne?
Da, dann nehmen wir noch mal eine Frage von Jochen. Den haben auch, der hat auch drei Votes dafür gekriegt. Apropos Stress, SAP macht ihm Panik. Hast du einen Tipp, wie er mit seiner
Naja, also auf
SAP-Panik umgehen kann?
ja, also ich muss sagen, also ich will mich jetzt aus der praktischen Erfahrung würde ich mich nicht wundern, wenn SAP mal jetzt so eine positive Korrektur sozusagen nach oben hinlegt. Aber die Lebemann-Strategie ist noch klar dagegen, ne? Also die hat minus 3 Punkte, das ist keine Kaufempfehlung. Und ich habe auch auf dem Börsentag in Dresden, als die SAP empfohlen wurde, habe ich auch vehement gesagt, sowas können Sie Privatanleger nicht machen. Hier kommt natürlich, nicht empfehlen, hier kommt natürlich noch was Psychologisches dazu. Dieser ganze Bereich hat ja jahrelang massiv performt. So. Und also da hat sich so eine massive Welle aufgebaut. Und das ist jetzt auch was Psychologisches, bis sich das in den Köpfen verändert hat und bis sich das aus den Portfolios, aus Übergewichten sozusagen rausgewunden hat, das kann jetzt einfach eine, das dauert. Sowas dauert 1,5 Jahre. Ne? Also wie gesagt, kurzfristig würde es mich nicht überraschen. Die sind ja mega überverkauft, alle die Softwareaktien. Aber nach der Lebemann-Strategie muss ich jetzt mit einem mittelfristigen Blick immer noch ganz klar Nein sagen.
Vielleicht hilft das Jochen, auch eine Entscheidung zu fällen. Vielleicht muss er ja verkaufen. Ja? Dann fragt man das ja auch eher,
Ja, wie
wenn man
gesagt,
sagt,
am
das ist
besten einfach
teuer.
den Blick gucken, was kaufe ich stattdessen. Dann ist es einfacher, nicht? Dann ist es
Ja,
nicht so
ja.
ein, ja.
Und vielleicht noch was, das hat auch viele Stimmen bekommen von Reinhard. Er möchte noch mal wissen, welche fundamentalen Kennzahlen sind denn für dich am relevantesten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das hattest du ja auch ein bisschen angedeutet, Edda. Also ich habe ja bewusst, wie gesagt, die Lebemann-Strategie auf 13 Kriterien ausgedehnt, weil mir die alle wichtig waren und vor allen Dingen in der Zusammensetzung. Die fundamentalen Kriterien, die da drin sind, ist ja sowas wie EBIT-Marge, Eigenkapitalrentabilität Rentabilität und Eigenkapitalquote. Und dann könnte man vielleicht noch das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch als fundamentales Kriterium benutzen. Insofern, ja, ich möchte mich da eigentlich bei diesen 13 Kriterien nicht auf eins festlegen. Die sind in der Kombination wichtig, weil, wie gesagt, du kannst ein hochmargiges Unternehmen haben. Nehmen wir mal Novo Nordisk, ne? Novo Nordisk hat bei diesen ersten drei Kriterien jahrelang die Lichter ausgeschossen. Aber als dann, ne, vor 1,5 Jahren die Performance begann sauer zu werden und die Bewertung ja auch nicht mehr so attraktiv war, da hat die Lebemann-Strategie sehr klar gesagt, und das hat mir übrigens auch geholfen, die Aktie nicht zu früh zurückzukaufen, hat die Lebemann-Strategie ganz klar gesagt, nein, das ist noch viel zu früh für Novo Nordisk. Ne? Die hatten immer wieder die Lichter ausgeschossen, dann kamen wieder Quartalszahlen, wieder ist die Aktie gefallen. Und, ne, und das, also deswegen, ich nicht nur fundamental, die gehören alle zusammen, die sind alle zusammen wichtig. Da geht's, das ist so ein Teamplay so ein bisschen, ne?
Verstanden. Also alle 13 Kriterien sind relevant. Und
Ja.
auch der gute Tipp von dir, wenn man das anwendet, dass man da auch dieses Durchschnittskriterium fürs Portfolio sich angucken sollte.
Das
Also
ist
nicht
sicherlich
das.
das Wichtigste, ja. Da habe ich auch auf meinen Fonds immer geguckt. Ich hatte dann natürlich so eine Rangliste, aber ich habe immer geguckt, bin ich besser als meine Benchmark, was diesen Score angeht. Und das hat wirklich der Performance toll geholfen.
Hier ist eine Spezialfrage von Uwe. Ich habe auch eine Idee, welcher Uwe das ist. Hallo Uwe. Die ist schon ein bisschen speziell, aber nehmen wir sie trotzdem mal. Also beim Aktienguide käme die erste deutsche Aktien von deinen Topscorern erst auf Platz 28 und er hätte Verizon vorne auf Platz 1.
Ja, also ich habe gestern, glaube ich, in den Aktienguide geguckt. Also ich würde das nicht so von dem Rang bezeichnen, weil ich meine, Verizon hat, glaube ich, 8 Punkte und da sind, glaube ich, noch ein paar anderen mit 8 oder mit 7 oder sowas. Ja, also ich meine, das ist so eine spannende philosophische Frage. Ist jetzt einer mit 8 Punkten besser als einer mit 4? Natürlich ist er das, aber grundsätzlich sind die erstmal alle in dem Kaufbereich, ne? Ja, die deutschen Aktien sehen tatsächlich nicht ganz so gut aus wie noch vor 3, 4 Monaten. Also im DAX haben wir im Moment, glaube ich, 3 Kaufkandidaten oder lass es 4 sein. Das, wie gesagt, wechselt ja manchmal auch ein bisschen am Tag. Also ja, die haben da etwas, wahrscheinlich auch durch die gute Performance, haben die ein bisschen an Attraktivität verloren. Also die besten Aktien nach wie vor weltweit, aber auch da sieht man erste. Also nicht Schwächeanzeichen, aber da sieht man, dass die Performance dann sich da niederschlägt, ist aber nach wie vor so Emerging Markets, ne? Also Alibaba, Hynix, Taiwan Semiconductor, diese Geschichten so. Und spannend ist jetzt zum Beispiel, also der Ölsektor sieht fantastisch aus bei der Lebemann-Strategie. Goldminenaktien verlieren auch gerade ein bisschen. Die sahen toll aus. Das hat die Lehman-Strategie gut abgreifen können. Die verlieren jetzt aber, da fallen auch die ersten aus den Kaufbereichen raus. Also ich glaube, es lässt sich nichts daran ändern, dass es ein schwieriges Jahr wird. Aber trotzdem gibt es nach wie vor, wie gesagt, es gibt 300 Kaufempfehlungen. Es gibt immer noch genügend Potenzial, mit dem man irgendwie seine Rente verdienen kann an der Börse. Ne?
Würdest du das auch auf Jochens Frage antworten, dass es noch genügend anderes Potenzial gibt, weil er will wissen, wie er mit der Komplexität umgeht. Er versteht die Healthineers, Siemens Healthineers Probleme einfach nicht.
Ja, also wie gesagt, das versteht die Lehman-Strategie auch nicht. Die guckt da ja gar nicht dahinter, nicht? Also die sagt einfach nur, also die sagt sich wie so ein Lehrer, ich kenne meine Schüler nicht im Detail. Ich weiß nicht, warum der gut Fußball spielt, aber ich habe hier meine Notenübersicht. Die letzten Noten von dem waren besser als die Noten von dem, deswegen gehe ich mal davon aus, der bleibt auch so gut. Also ja, da kann ich jetzt, glaube ich, keine bessere Antwort geben, als zu sagen, dass muss man im Kopf vielleicht ein bisschen ausblenden, ne? Ja.
Ja, ist ein guter Vergleich. Dann Dirk fragt sich, manche bekannte Aktie sei schon jahrelang im DAX oder auch anderen Indizes und geht aber nur seitwärts, performt nicht. Wie kann das unternehmensseitig gewollt oder gesteuert sein?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ja, da müsste ich mal drüber nachdenken. Also ich meine, als Fondsmanager haben wir den Unternehmen schon immer ins Pflichtenheft geschrieben, auch den Kapitalmarkt solide sozusagen anzuleiten. Also nicht zu übertriebene Erwartungen zu wecken, aber auch nicht zu falsch geringe Erwartungen zu wecken, sondern dem Kapitalmarkt auch, ne, die Unternehmen geben ja so ein bisschen so ein Feeling, wie sieht das nächste Quartal aus, dass sie das vernünftig machen. Das war immer gut für die Aktienperformance, wenn das solide, so ein bisschen prognostizierbar war. Ich habe eigentlich eher den Verdacht, die letzten Jahre haben wir so viel nur über diese Magnificent Seven gesprochen und dann über KI, dass einfach die ganzen soliden Klassiker wie, was weiß ich, mal eine Münchner Rück oder eine Deutsche Post oder sowas, die sind einfach völlig vom Radar verschwunden von den Leuten. Also das ist eigentlich eher so ein bisschen mein Verdacht, weil als Fondsmanager steht man natürlich in so einem fiesen Druck, also zum Beispiel Tesla oder Palantir. Also ich kann mir nur vorstellen, wie meine Ex-Kollegen sich da fühlen, wenn man sowas kaufen muss, weil die Benchmark einfach diesen Druck erzeugt. Aber innerlich sagt man sich, 300er Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie kann ich das verantworten? Aber wenn der Kunde sagt, wieso schlägst du deine Benchmark nicht, dann, ne, also ich denke eher, das ist nur für dieser Fokussierung der letzten Jahre auf bestimmte Aktien, dass da andere aus dem Fokus geraten sind.
Ja, und ich meine, wenn ein Unternehmen sich lange seitwärts bewegt und alle anderen steigen, dann fällt es natürlich auch
Richtig.
irgendwann automatisch aus dem DAX raus. Also das,
Richtig.
oder aber es
Richtig.
ist der Gesamtmarkt, oder wir haben halt einen Index, der wirklich gerade nicht sehr favorisierte Branchen fixiert ist. Also
Ja.
da spielen ja so mehrere
Genau,
Faktoren mit.
aber wir stehen, glaube ich, gerade an so einem Turning Point. Also es gibt ja viele Grafiken, Statistiken, die zeigen, dass sich genau das jetzt wieder verändert, nicht? Dass diese extrem überdiskutierten, überbewerteten Aktien jetzt relativ zu einfach der breiten Masse nicht mehr outperformen, sondern sogar underperformen. Also ich glaube, das dreht sich Gott sei Dank gerade, ne?
Da gibt es auch eine Frage zu. Dann nehmen wir erstmal die da. Und zwar, jetzt muss ich aber mal suchen. US-Investoren sind vermehrt in europäische Aktien investiert. Ja, das gibt ja auch der Fondsmanager-Umfrage der letzten Monate von der Bank of America wieder. Hat das Vor- und Nachteile? Also kann man da irgendwie sagen, das ist jetzt für uns nicht so gut, wenn das passiert?
Naja, grundsätzlich müsste ja mehr Nachfrage zu mehr Rendite führen, also zu mehr Aktienperformance, ne? Also ja,
Ja.
ich denke, da sollte die Börse jetzt irgendwie keine Vorbehalte haben. Wie gesagt, meine Beobachtung ist so ein bisschen, die Amerikaner investieren etwas anders als wir. Da sind dann einerseits die Hedgefonds, die sehr radikal vorgehen, und dann sind die Privatinvestoren, die, ich weiß nicht, zu viel Disney gucken und dann so komische Sachen an der Börse machen. Also sorry, aber da. Ja, wirklich. Also es kann dann sein, dass es ein bisschen erratischer wird und ein bisschen radikaler, ne? Aber genau deswegen ist ja wichtig, diszipliniert vorzugehen, weil wie gesagt, also die Naturgesetze holen irgendwann jeden ein. Das kann manchmal dauern, aber es passiert, ne?
Ja, die Disney-Investoren. Die Frage von Andrea, setzt du KI ein oder kannst du was empfehlen, wie man mit KI die Analyse sich etwas leichter machen kann, wenn man deine Kriterien anwenden möchte?
Also ich setze keine KI ein, weil, wie gesagt, die Kriterien, das kann man alles mit dem Excel berechnen. Ich habe damit persönlich noch keine Erfahrung, ne? Ich würde auch ehrlich gesagt, ich bin auch ein großer Gegner von, also schon vor dem Aufkommen von KI konnte man ja Algo-Trading machen. Also man konnte seinen eigenen Algorithmus sozusagen automatisieren und dann hat das Ding von selber gehandelt und man selber hat geschlafen oder was weiß ich, oder Golf gespielt oder so. Ich bin da ein großer Gegner. Ich bin der Meinung, das sollte wie also Geld ist Teil unseres Lebens, Geld ist Teil unseres Überlebens und finanzielle Verluste spielen sich im Gehirn dort ab, wo lebensbedrohliche Gefahren stattfinden. Also das heißt, jemanden, dem ich mein Geld anvertraue, dem traue ich sprichwörtlich auch mein Leben an und deswegen sollte immer ein Mensch auf einen Knopf drücken irgendwo in dem Prozess. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja, ich sehe
Aber
auch die ganz große.
dass man sich
Ja.
in der Analyse oder so da mal Ideen holen kann, das glaube ich, geht sicherlich sehr gut,
Ja.
ja.
Aber unbedingt die Empfehlung von mir. Die KI halluziniert meiner Erfahrung nach immer noch gerne und behauptet. Und ich habe selbst für mein Buch habe ich unfassbar viel recherchiert mit KI-Tools, aber ich habe jede Zahl nachgeprüft und die waren richtig oft falsch, einfach
Ja.
erfunden. Quellen waren erfunden, Zahlen waren erfunden. Also wenn
Ja.
man das tut, man muss sowieso nachrechnen, dann kann man es vielleicht auch gleich selber rechnen.
Naja, und das Wichtigste ist, hier geht es ja um Entscheidungen. Also ich glaube, eine KI kann genauso wie die Lebemann-Strategie oder was weiß ich, ein Navigationssystem im Auto sagt eben jetzt mal links abbiegen oder rechts. Aber ob ich links abbiege oder rechts, ist immer noch meine Verantwortung. Und ob da ein Weg ist oder nicht, betrifft ja mich und die KI spürt das nicht. Ne? Aber vielleicht sind wir auch ein bisschen, vielleicht bin ich auch ein bisschen altmodisch, keine Ahnung.
Vielleicht, ja, ich dann auch, ja. Ich nehme jetzt nochmal, wir haben noch sehr viele Fragen, aber ich nehme mal die mit den meisten Votings. Kemal möchte wissen und andere wollen das auch, wie viele Aktien sollte man denn maximal in seinem Depot haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, da gibt es jetzt keine, also doch, da gibt es, glaube ich, Studien zu, ab welchem Prozentsatz der Diversifikationseffekt sozusagen abnimmt. Ich glaube, das war so ab 50 Aktien macht es irgendwie keinen Unterschied mehr. Also wenn die Frage nach maximal ist, ich glaube aber viel wichtiger ist ja die Minimalfrage, ne? Und da sage ich immer, also mindestens 20 sollten es einfach schon sein.
Ja.
Aber ich glaube, maximal, glaube ich, gibt es Studien, die sagen 50 macht dann eine einzelne Aktie nicht mehr so einen großen Einfluss und dann ist es auch Quatsch, die zu haben, ne? Ja.
Ja. Hier noch eine Frage von Britta, die finde ich deswegen, haben wir schon mehr oder weniger gesagt, aber finde ich wichtig, weil wirklich eine Quintessenz dieser Session sollte sein. Ja. Also Britta, wir wissen, ich stelle dir die Frage. Ich bin noch Anfängerin. Soll man denn eine Aktie verkaufen wie PayPal, auch wenn sie ins Minus läuft?
Ja, also unbedingt. Also wie gesagt, die Kursperformance ist und ob du im Minus bist oder nicht, das weiß ja die Aktie gar nicht. Ne? Und also die Kursperformance ist ja nur eins von diesen 13 Kriterien oder beziehungsweise zwei, es sind ja verschiedene Zeiträume drin. Und wenn das Endergebnis halt der Score nicht ausreicht für eine Kaufempfehlung, ja natürlich, dann muss man verkaufen. PayPal ist allerdings, die hat 3 Punkte bei der Lebemann-Strategie. Also da habe ich tatsächlich mal überlegt, also die wäre eher auf der Kaufseite, wenn mal jetzt wieder ein gutes Quartal kommt zum Beispiel. Also bei PayPal würde ich jetzt persönlich sagen, gibt es keinen Handlungsdruck, aber grundsätzlich, wenn PayPal jetzt 0 Punkte hätte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja natürlich, dann kauf dir lieber hier eine mit den Aktien, mit den Punkten von 4 oder 5, ne? Ja.
Also, Frank möchte wissen, die Strategie ist ja rein auf die Vergangenheit aufgebaut, Bewertung von alten Zahlen in Anführungszeichen. Wie werden Erwartungen für die Zukunft eingebaut, wenn überhaupt?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Also das beschreibt so ein bisschen auch den Kern der Strategie. Also die Strategie kommt, wie gesagt, aus der Denkweise zu sagen, Prognosen für die Zukunft sind schwierig. Die Zukunft ist nicht, sagen wir mal, verlässlich genug vorhersagbar. Und das Versuchen, die Zukunft vorherzusagen, hat auch noch das Risiko, dass man sich selber bescheißt. Ne? Dann ist man begeistert von Elon Musk. Ich meine, dass er ein bisschen durchgeknallt ist, ist keine Frage, aber er war ja trotzdem ein genialer Erfinder. Und dann rechnet man sich irgendwie 8 Milliarden Roboter aus und sagt sich, die Aktie ist unterbewertet. Sowas kommt halt vor. Und deswegen bin ich eben damals als Fondsmanagerin auch den Weg gegangen, zu sagen, das Risiko, sich zu verrechnen, sich selber zu bescheißen, das ist einfach viel zu hoch. Und wie gesagt, wie ein Lehrer, der einfach nur sagt, du, in der Vergangenheit war das ein Einserschüler und ne, wie gesagt, sind halt 13 Kriterien. Im Moment ist das immer noch gegeben, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der weiter Einsen abliefert. Ja, also es ist bewusst eine möglichst prognosefreie Strategie, weil einfach Prognosen zu so vielen Fehlern einladen. Und ich habe mir überlegt, ob ich mir den Werbeslogan mal sichern lasse, die Ebermann-Strategie, die beste Prognose ist die, die keine ist. Ne?
Ja, ist gut, gefällt mir.
Gefällt dir, ne?
Ja, gefällt mir gut. Ich habe hier noch ein paar Fragen zur Diversifikation. Matthias, ist der Ansicht, ab 40 Aktien, dann jemand anders, ich finde den jetzt nicht, ab 25 Aktien sagt, das sei nicht mehr divers. Der Diversifikationseffekt würde dann sehr stark abnehmen.
Ja, also kann sein, dass da, wie gesagt, ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen, wo es ab 50, also quasi 2% Anteil im Portfolio, dann dieser Diversifikationseffekt abnimmt. Aber kann sein, dass das schon ab 25. Also wir hatten bei der DWS, hatten wir mal einen, wir nannten das so Basket, habe ich mal einen Fonds gemanagt, der durfte nur in 25 investieren. Und das war das Kleinste, was wir hatten. Also unsere Fonds haben typischerweise 50 bis, also ich meine, die Großen haben ja auch mal 200, ne? Also, aber ja, also meine persönliche Meinung, man muss es ja auch überschauen können, ne? Wenn man dann als Privatanleger 40 Aktien hat, dann hat man gar nicht die Zeit, sich da auch dann einzulesen. Aber ich meine, es soll ja auch Spaß machen. Also wenn ich jetzt für mich sage, ich möchte unbedingt hier, was weiß ich, LVMH haben, weil ich finde die Taschen so toll, das ist auch in Ordnung. Also das ist doch auch, ne? Wie gesagt, solange die Gesamtsumme stimmt, sollte man sich auch ein bisschen den Spaß dabei gönnen, ne? Und auch ein bisschen gucken, auf welcher Hauptversammlung gibt es die gute Kartoffelsuppe, ne?
Ja, ich meine, meine 2 Cent dazu, es gibt schon spannende Baskets mit weniger Werten, die gar keine Fonds sind, weil es ja eine Mindestanzahl an Werten im Fonds geben muss und manche Themen ja überhaupt nicht als Fonds abbilden kann, aber das ist immer taktisch kurzfristiges Investment und hat massive Klumpen. Apropos Klumpen, da bleiben wir mal beim Thema. H möchte wissen, wie viel. Hast du einen maximalen Anteil, wo du sagst, mehr sollte Prozent vom Portfolio sollte ein einzelner Titel nicht haben?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Ich habe da viel drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil zum Beispiel die Wikifolios, auch die nach der Levermann-Strategie anwenden, die fahren schon teilweise einen heißen Reifen, ne? Also die haben dann da 10 Werte drin. Das ist mir nicht ganz so geheuer, muss ich sagen. Es hat offensichtlich gut funktioniert, aber so richtig geheuer ist mir das nicht. Und ja, da denke ich immer noch, also bei den Fonds, wie du gesagt hast, da gibt es ja die klare Regel, ne? Kein Wert über 10% und alle, die über 5% sind, dürfen zusammen nicht über 40 sein.
Ja,
Also ich denke mal,
und
daran kann man sich schon einigermaßen orientieren. Also 10 Werte im Portfolio und wären mir einfach zu heiß. Weil, also selbst wenn man alles richtig macht, es kann auch mal, wie gesagt, ein Einzelereignis passieren, an das niemand gedacht hat. Und dann tut es einfach weh, ne?
Dann fasse ich das mal zusammen. Die viele rege Beteiligung, dann gab es noch ein paar offene Fragen, die können wir jetzt so zum Abschluss nochmal nehmen? Also, deine Strategie besteht aus 3 Bereichen: einmal die unternehmensbezogenen, dann die aktienbezogenen und der dritte war der rein technische, kurstechnische. Dann korrigiere mich, wenn ich es falsch mache. Dann finden wir deine 13 Kriterien auf jeden Fall in deinem Buch, weil da gab es noch etliche Fragen dazu: der entspannte Weg zum Reichtum.
Richtig, gibt es bei
Außerdem,
Amazon, ja.
genau,
Man sieht es auch
außerdem.
hier im Hintergrund, hier mit den Liegestühlen dazu.
Genau. Und außerdem gibt es noch den Aktienguide, der die gleich ausrechnet sozusagen. Also der Unternehmen bewertet mit dem Levermann-Score. Und das dritte war, dass es ein Wikifolio gibt, das an den Levermann-Score angelehnt ist. Habe ich was vergessen,
Genau,
wo man das findet?
das nach der Levermann-Strategie gemanagt wird, ja, genau.
Genau. Das ist mal eine ganze Menge. Ich gucke jetzt noch mal, ob hier jetzt noch eine Frage ist. Ansonsten finde ich
Ansonsten
es klasse.
gibt's
Ja.
jetzt den Rosenmontag.
Ansonsten gibt es jetzt gleich den Rosenmontag und vielleicht Dirk, das haben wir eben noch beantwortet. Die Volatilität ist natürlich ein Kriterium der Levermann-Strategie, weil sie, oder? Weil das hat ja mit dem
Nee,
Kursmomentum zu
tatsächlich.
tun, ne? Okay.
Also sie ist kein direktes Kriterium. Wie du sagst, sie ist indirekt über das Kursmomentum drin und über dieses 3-Monats-Reversal zur Dämpfung. Aber also die reine Volatilität nicht. Aber ist ehrlich gesagt ein interessanter Punkt. Also über den ich mal nachgedacht habe, ja.
Okay, dann liegen jetzt hier, danke dafür, dann liegen jetzt hier noch drei Sätze von mir zwischen der jetzt dem Moment und dem Rosenmontagsumzug. Und zwar nächste Woche ist Markus Thomann da und spricht Thomas da und spricht über Dividenden-ETFs. Meine Kollegin Jana macht das dann. Und ich danke dir sehr, dass du da warst, Susan. Und man kann dich treffen am Samstag auf dem Frankfurter Börsentag, mich übrigens auch. Und Ende März bist du in München?
Ich bin auch in München, ja.
Letzte Samstag im März in München und sicherlich auch auf der Invest. Die findet in diesem Jahr Mitte April statt. Also könnt alle, wenn ihr jetzt noch Fragen offen habt zur Lebermann-Strategie, auf jeden Fall vorbeikommen. Wir freuen uns.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und die tolle Moderation, Edda. Macht sehr viel Spaß mit dir. Und
Danke,
die
danke für
guten
das
Fragen vom
Feedback.
Publikum auch. Also
Su
ich
super gute Fragen.
fühl mich jetzt auch etwas besser mit meiner eigenen FOMO.
Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Karneval machen können und die FOMO vergessen.